Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
Nachhaltigkeit, wie intelligente Informationstechnik die Klimakatastrophe verhindern soll. Kreislaufwirtschaft, wie mit Datenkreisläufen realer Müll vermieden werden kann. Ökosoftware, wie der blaue Engel klimafreundliche Programme auszeichnet. Und das digitale Logbuch, Offenbarung.
Eine Zukunft, die davon abhängen wird, dass es uns gelingt, Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen dieser ökologischen globalen Ökosysteme zu gestalten. Die Digitalisierung stellt uns dafür mächtige Werkzeuge zur Verfügung.
Das sagt Dr. Stefan Ramesohl, Co-Leiter des Forschungsbereiches Digitale Transformation am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Gleichwohl stehen viele Umweltexpertinnen und Experten der Digitalisierung recht zwiegespalten gegenüber. Denn der Einsatz von digitalen Werkzeugen erkostet Energie und Rohstoffe, erzeugt eine Menge CO2. Die Diskussion darüber wird also intensiv, teilweise leidenschaftlich geführt und hat mit der Debatte über die Digitalscham noch einmal an Schärfe gewonnen. Ist da irgendeine Lösung, vielleicht sogar ein Konsens der Expertinnen in Sicht, Peter Welchering?
Naja, auf dem Weg dahin sind wir, denn tatsächlich zeichnet sich allmählich, ganz allmählich in dieser Diskussion ab, dass hier wirklich zwei unterschiedliche Stränge auseinandergehalten werden müssen. Denn bei der Debatte um die Digitalscham, da geht es ja darum, ob wir wirklich alle 2 Jahre ein neues Smartphone brauchen, ob wir tatsächlich Abertausende von Kilowattstunden fürs Bitcoin-Minen aufwenden sollen. Das sind berechtigte Fragen, aber bei der Diskussion darüber, wie mit informationstechnischen Werkzeugen dann tatsächlich Ressourcen geschont werden können, da geht es dann um Fragen, wie Informationstechnik helfen kann, etwa eine weitere Erderwärmung zu vermeiden. Und das kann Informationstechnik nur, wenn sie weit über konkrete technische Maßnahmen hinaus eben das ökonomische und gesellschaftliche System so verändert, dass Ressourcen geschont werden. Also sozusagen die Informationstechnik als Hilfswissenschaft, Hilfsdisziplin. Und da müssen dann eben einige Schnittstellen der Informatik zur Politik ganz neu definiert werden.
Ja, und seit dem Digitalgipfel der Bundesregierung, der im Oktober 2019 in Dortmund stattfand, ist ja die Diskussion darüber, wie Informationstechnik eingesetzt werden kann und soll, um die Klimakrise zu verhindern, sehr viel breiter geführt worden. Wir fassen mal den Diskussionsstand kurz zusammen.
Digitalpolitik ist im 21. Jahrhundert auch Nachhaltigkeitspolitik und muss auch als solche verstanden werden. Die Digitalisierung ist die mächtigste Transformationsdynamik dieses Jahrhunderts. Als werteorientierte Digitalisierung ausgestaltet, bietet sie die Chance, dass die Menschheit die Aufgaben lösen kann und die fundamentalen Systemtransformationen angehen kann, die jetzt angepackt werden müssen. Eine Menschheit, die vielleicht vor dem kritischsten Jahrzehnt ihrer Entwicklungsgeschichte steht.
In diesem Jahrzehnt müssen nicht nur die Energiewende und die Mobilitätswende geschafft werden. Daneben müssen auch noch die hergebrachte, ressourcenfressende Produktionsweise und die Verhaltensweise der Konsumenten dramatisch verändert werden. Dafür sind völlig neue Digitalisierungskonzepte nötig. Denn die bisherigen Digitalisierungsstrategien sind zu schmal angelegt. Sie sind nämlich immer nur für einen bestimmten Teil, wie etwa Industrie 4.0, autonomes Fahren oder verteilte Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen anwendbar. Diese Konzepte müssen überarbeitet werden, meint Dr. Stefan Ramesohl vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie.
In Deutschland werden bislang weniger als 20% des gesamten Ressourcenbedarfs durch Kreislaufführung vermieden. Europaweit liegt der Anteil des Sekundärmaterials an der Kunststoffproduktion gerade mal bei 6%. Die Kommission schätzt die Wertverluste dieses Materials auf bis zu 100 Milliarden Euro. Für eine klimaschonende, ressourceneffiziente und letztendlich auch global wettbewerbsfähige Industrie müssen wir deswegen Stoffströme schließen und Datenströme schließen, um dadurch Wertschöpfungsketten komplett neu zu organisieren.
Für diese neue Organisation werden Plattformen benötigt. So arbeitet seit gut einem Jahr eine digitale Plattform sehr erfolgreich, die die Erzeuger und Recycler von Plastikprodukten zusammenbringt. Mobilitätsplattformen tragen dazu bei, dass der Individualverkehr abnimmt.
Deswegen reicht es auch nicht aus, Technologien für autonomes Fahren zu entwickeln. Es geht um eine nachhaltige Mobilitätswende im Sinne von integrierten, vernetzten, klimaschonenden Mobilitätsdienstleistungen für Städte und ländliche Räume.
Dafür werden leistungsfähige Datenbanken, Handelssysteme und vor allen Dingen sichere Plattforminfrastrukturen benötigt. Das alles müsse besser reguliert werden, fordert Professor Svenja Falk, die bei der Unternehmensberatung Accenture die Forschungsabteilung leitet.
Plattformen sind in den letzten Jahren quasi im Wilden Westen gegründet worden und das Thema Regulierung gewinnt an Fahrt. Und wir haben gesehen aus einigen Industrien, dass Regulierung teilweise Disruption befördert.
Diese Disruption, die Zerstörung althergebrachter Methoden und Geschäftsmodelle sei nötig. Denn Ressourcenschonung ist dringlicher denn je geworden. Wie das mit einem Datenkreislauf gemacht werden kann, erläutert Stefan Ramesol.
Wenn man sich die ganz einfachen, billigen, sehr trivialen Massenströme bei Plastikverpackungen anschaut, gibt es jetzt erste Technologien, die Informationen auf diese Verpackung aufprägen. Unterschiedliche Ansätze, die Idee ist immer dieselbe. Die Verpackung sagt, wer sie ist, was in ihr drin ist. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass in intelligenten Sortieranlagen diese Käseverpackung als das erkannt ist, was sie ist und genau in den Eimer geschossen wird, wo diese Verpackung reinkommt. Ein erheblicher Schritt zu verbessertem Recycling und besserer Wiedernutzung dieser Stoffe.
Aber ganzheitliche Mobilitätskonzepte, geschlossene Stoffkreisläufe oder auch übergreifende Konzepte für erneuerbare Energien, sie setzen ja selbst wiederum eine Menge an informationstechnischer Infrastruktur voraus. Wie fließt das denn in die Analyse der Umweltexpertinnen mit ein, Peter Welchering?
Ja, die verlangen tatsächlich genau deshalb eine ganzheitliche und auch ressortübergreifende Berechnung und damit auch ressortübergreifende Konzepte, damit eben so eine Gesamtberechnung überhaupt angestellt werden kann. Natürlich verbrauchen einige Plattformen, die Hersteller und Recycler von Plastikprodukten etwa zusammenbringen, Ressourcen und auch die datengesteuerte Müllsortieranlage und so weiter. Und das muss eben alles mit einberechnet werden in die Gesamtkalkulation, die aufgemacht wird, wenn zum Beispiel 15 oder 25% Plastikmüll recycelt werden können und sollen. Und da haben Umweltexperten, Ökonomen und Informatiker auch bereits Modellrechnungen durchgeführt, wie das gehen soll. Aber diese Modellrechnungen, die zeigen eben auch, dass Digitalisierung nicht nur als bloßes Bereitstellen von IT-Werkzeugen gesehen werden darf, sondern, wie Stefan Ramesol das ja ausgedrückt hat, eben als soziotechnisches System.
Und wie würde das dann zum Beispiel im Fall solch eines Plastikmüllkreislaufes aussehen?
Also gerade solche Fälle sind ja ziemlich gut durchgespielt worden. Und gerade für den Plastikmüll gibt es da einige Studien, weil der ja wirklich zum Riesenproblem geworden ist. Und genau bei diesen Studien, bei diesen Simulationen zeigte sich, dass wir hier von den RFID-Chips über die Barcodes zum Aufdruck, von den Scanning-Stationen bis hin zur Echtzeitdatenbank für die Sortieranlage, von den intelligenten Recycling-Mülltonnen eben bis hin zu den Handelsplattformen für die sogenannten Sekundärrohstoffe eigentlich an Informationstechnik, also an den Werkzeugen, alles haben, was wir brauchen. Aber trotzdem führt das eben nicht zu einer besseren Wiederverwendung oder sogar zum klimaschonenderen Umgang mit den Ressourcen.
Und woran liegt das?
Weil die Informationstechnik dafür bislang immer isoliert gesehen wurde und wird. Solange zum Beispiel der Müllexport immer noch die besseren Gewinne abwirft, auch weil die Gesetzeslage einfach so ist, wie sie ist, solange werden eben die informationstechnischen Werkzeuge einfach nicht oder sehr unzureichend eingesetzt, obschon sie da sind, sich anbieten. Und deshalb wird ja auch der Ruf nach einer vernetzten Regulierung so laut.
Was muss denn da vernetzt werden?
Unsere unterschiedlichen Lebensbereiche und somit ganz unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche in der Politik. Wenn wir von der Mobilitätswende beispielsweise reden, dann reden wir im Augenblick überwiegend von E-Mobilität in den Städten. Und wenn es hochkommt, vielleicht noch von der Vernetzung von Zug, öffentlichem Nahverkehr und individueller E-Mobilität. Dass aber auch zum Beispiel dann die Breitbandanbindung dazugehört, um Kilometer einzusparen, weil viele Programmierer, Buchhalter, Manager ein oder zwei Tage in der Woche dann eben so einen Homeoffice-Tag machen. Das kommt erst so allmählich in das Bewusstsein der Verantwortlichen. Und selbst dann reicht die Vernetzung noch nicht so weit, dass zum Beispiel bei den Mitteln für den öffentlichen Glasfaserausbau schon bei der Mittelvergabe darauf geachtet wird, dass hier die Telekommunikationsunternehmen auch taugliche Produkte anbieten und ihre teilweise in ländlichen Gebieten bestehenden Monopolstellungen da nicht ausnutzen. Und darüber hat sich die Politik bisher, naja, zumindest unzureichend Gedanken gemacht. Das ist bisher unreguliert. Und deshalb legt dann beispielsweise auch eine Bundesnetzagentur bei Beschwerden der Bürger sich sozusagen schräg auf die Seite und guckt und sagt, da können wir im Augenblick gar nicht so richtig agieren. Also da läuft etwas schief. Die gesamte gesetzliche Regulierung, die ist einfach unzureichend.
kann denn Informationstechnik hier überhaupt noch irgendwie helfen?
Ja, das kann sie sehr gut, zum Beispiel durch Simulationssysteme. Die sind auch durchaus verfügbar. Da können dann beispielsweise informationstechnische Werkzeuge für eben dieses soziotechnische System namens Digitalisierung mal in so einer virtuellen Umgebung ausprobiert werden, welche Konsequenzen das hat. Und dann fällt auch, welche Weiterungen zum Beispiel bei den jetzt bestehenden unzureichenden Regulierungsgrundlagen dabei herauskommen. Die will man unter Umständen als Entwicklung gar nicht so haben. Diese Entwicklung kann man aber tatsächlich simulieren und kalkulieren. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann im Gesamtprozess rechtzeitig gegengesteuert werden. Aber solch ein Vorgehen ist in der Politik und ist auch in den Verwaltungen im Augenblick noch nicht sehr populär.
Mit IT nachhaltiges Wirtschaften und den Klimawandel unterstützen, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Informationstechnologie soll und kann also helfen, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft nachhaltiger und damit auch klimafreundlicher zu gestalten. Das hört sich gut an, könnte sich aber auch ein bisschen als Etikettenschwindel herausstellen, guckt man sich einmal die Nachhaltigkeit der IT und ihrer Produkte an, beispielsweise Software. Obwohl man weiß, dass gerade die Programme wesentlich bestimmen, mit welchem Energieaufwand der Rechner seine Aufgaben löst, kümmert sich kaum ein Entwickler um den Energieverbrauch seiner Software. Es sei denn, es geht darum, bei mobilen Geräten die Akkulaufzeit zu erhöhen. Meistens aber geht es darum, mit ständig neuen Updates die Spirale neue Software, neue Hardware, neue Software, neue Hardware anzukurbeln und damit die Lebenszyklen kurz zu halten. Dem will das Umweltbundesamt etwas entgegensetzen. Für all die Computernutzer, die dieses Spiel durchbrechen wollen. Ab sofort können sich Softwarehersteller, die nachhaltige Programme entwickeln, für das Umweltlabel Blauer Engel bewerben. Darüber sprach ich mit Eva Kern von der Hochschule Trier, die für das Uber die Zertifizierung mitentwickelt hat, und der Projektleiterin vom Uber, Marina Köhn.
Also wir haben einen Blauen Engel für Software entwickelt und da haben wir durchaus 2,5 Jahre geforscht, um hier auch Kriterien zu finden, woran man erkennen kann, dass Software umweltfreundlicher ist. Es geht nicht nur um das Thema der Energieeffizienz, sondern Software führt auch sehr häufig dazu, dass Hardware vorzeitig ersetzt werden muss durch leistungsstarke Hardware. Das ist ein Riesenproblem und deswegen beschäftigen wir uns auch mit dem Thema.
Wenn jetzt Softwareprodukte diesen blauen Engel tragen können, welche Software kommt da überhaupt in Frage, um getestet zu werden und dann später vielleicht diesen blauen Bubble zu bekommen?
Die erste Version des Blauen Engels konzentriert sich jetzt auf Anwendungssoftware, Desktop-Software, die auf dem Desktop läuft. Wir gucken uns hier an, was die Energieeffizienz macht, das heißt, welche Energieverbräuche werden verursacht, wenn ich bestimmte Nutzungsszenarien auf einem Rechner ablaufen lasse, um die Funktionalitäten der Software auch zu testen. Wir gucken uns aber auch an, auf welcher Hardware läuft die Software denn noch. Das heißt, eine Voraussetzung, um den Blauen Engel zu bekommen, ist unter anderem, dass ich eine Hardware habe, die 5 Jahre alt sein darf und trotzdem die Software noch lauffähig ist auf diesem Produkt, aber auch eine besonders hohe Benutzerautonomie habe. Das heißt, hier geht es viel um Transparenz, um Bereitstellung von Informationen, aber auch um Deinstallierbarkeit. Das heißt, der Nutzer oder die Nutzerin sollen möglichst autonom sein, sollen möglichst viel wissen von ihrem Softwareprodukt. Und die Hersteller sind hier aufgefordert, Informationen bereitzustellen und werden dafür dann sozusagen mit dem Zertifikat oder dem Label ausgezeichnet.
Die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, vielleicht mit Ausnahme des Aspektes mit der alten Hardware, auf der die Software noch laufen können muss, die hören sich für mich an wie so klassische, ich sag mal, Testkriterien, die man auch bei der Stiftung Warentest unter Verbraucheraspekten nutzen würde. Erklären Sie uns nochmal, was wirklich sozusagen der Umweltaspekt da dran ist.
Der Umweltaspekt ist hier insbesondere, dass wir Entwicklerinnen dazu animieren wollen, Software zu entwickeln, die möglichst wenig Energie verbraucht und möglichst langfristig laufbar ist. Das hat natürlich auch mit Nutzer zu tun, aber letztendlich ist der Blaue Engel ja auch ein Konsumentenlabel. Das heißt, wir adressieren hier die Nutzerinnen, indem wir sagen, hier gibt es besondere Informationen von Herstellerseite. Wir adressieren aber auch die Hersteller von Software. Das heißt, da wollen wir Aufmerksamkeit schaffen, dass im Entwicklungsprozess auch schon darauf geachtet wird, welche Ressourcen verbraucht werden, wie die Informationen zum Produkt bereitgestellt werden.
Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, wo der Unterschied zum Beispiel im Ressourcenverbrauch zwischen der einen Textverarbeitung und der anderen sein sollte. Also wie kann man das tatsächlich greifbar machen, dass man sieht, oh, diese Textverarbeitung verbraucht 5-mal so viel Energie wie die andere?
Um das greifbar zu machen, haben wir eine Methodik entwickelt, eine Messmethodik, in der wir sagen, zuerst muss geguckt werden, was sind typische Funktionalitäten, die mit dem Softwareprodukt gemacht werden können. Das heißt, die Funktionalitäten werden in ein sogenanntes Nutzungsszenario gepackt, was dann ungefähr 10 Minuten abläuft, auf einem Rechner abgespielt wird und währenddessen wird automatisiert gemessen. Das heißt, wir führen die Messungen 30 Mal durch, um auch Messfehler auszuschließen, messen währenddessen die Verbräuche, sowohl von der Hardware als auch von der Energie. Und da haben wir dann konkrete Messdaten, die wir auswerten können, wo wir wissen, das ist die verursachte Energieverbrauch, Hardwareverbrauch von der Software, der nicht stattgefunden hätte, wenn die Software nicht gelaufen wäre.
Wir erwarten aber von einem zertifizierten Produkt, dass es in der Zeit der Zeichennutzung nicht schlechter wird. Also auch bei Software-Updates, und das haben wir immer wieder gesehen, dass nach Software-Updates Smartphones langsamer werden oder Treiber nicht mehr erkannt werden oder wie jüngst bei einer Set-Top-Box plötzlich der Energiesparmodus nicht mehr unterstützt wird. Und das erwarten wir von der Software, deswegen werden wir zum Abschluss eine sogenannte Abschlussevaluation durchführen. Der Hersteller muss in der Zeit darstellen, was er unternommen hat, um besser zu werden, und er muss beweisen, dass er auf jeden Fall nicht schlechter geworden ist. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Immer mehr Softwareprodukte bedienen nicht mehr das Power-Management, was in der Hardware installiert ist. Also die Hardware ist in der Lage, in einem sogenannten Energiesparmodus runterzufahren, wenn es nicht mehr benutzt wird. Da gibt es inzwischen Softwareprodukte auf dem Markt, die das genau verhindern. Das heißt, wir sind mit der Regulierung so weit, dass wir regulieren können, dass Hardware, die in den Markt kommen, Power-Management aktiv geschaltet wird und Software unterläuft das. Und genau das sind alles diese Themen, die wir mit dem blauen Engel adressieren.
Der Trend geht ja hin zum Cloud Computing. Wenn Sie jetzt nur in Anführungsstrichen Desktop-Anwendungen überprüfen, dann ist ja der ganze Bereich des Cloud Computings oder der Netzökonomie im digitalen Zeitalter quasi ausgeklammert.
Auch da gibt es mittlerweile schon Bemühungen, das zu erfassen. Da sind aber die Herausforderungen wesentlich größer als im Desktop-Bereich. Und wir sind auch in der Entwicklung, wollen Referenzsysteme, auf denen gemessen werden kann, im Serverbereich entwickeln, wollen auch verschiedene Abschätzungen weiter spezifizieren, um die Datenübertragung auch erfassen zu können. Da gibt es mittlerweile verschiedene Methoden, die sind aber so unterschiedlich in ihren Ergebnissen, dass da uns die Plausibilität einfach noch nicht hoch genug war, um das auch in das Zertifikat schon reinzunehmen.
Wir haben ja trotz alledem schon eine Basis gelegt. Das Umweltbundesamt zeichnet Rechenzentren im Blauen Engel aus. Im nächsten Jahr werden wir sogenannte Kollokationsrechenzentren mit dem blauen Engel auszeichnen. Und wir haben eine Methode entwickelt, wie wir die Energie- und Ressourceneffizienz von Rechenzentren messen können. Auch das gab es vorher noch nicht. Das heißt, die Basis ist schon geschaffen. Wir sind gar nicht so wahnsinnig weit entfernt.
Ja, bei den Rechenzentren, da geht es dann mehr darum, dass man die ganze Energie, die da in die Rechenmaschinen hineingeht, und am Ende letztendlich irgendwo in Wärme umgewandelt wird, dass man die nutzt, zum Beispiel durch Nahwärmeprojekte.
Ja, aber man muss an der Stelle erwähnen, dass bisher ca. 80% der Rechenzentren mit Luft kühlt. Das Wärmeniveau, was da rauskommt, ist noch einfach zu gering, um es sinnvoll, ökologisch sinnvoll weiter nutzen zu können. Natürlich gibt es Möglichkeiten, ein wesentlich höheres Wärmeniveau zu erzeugen, indem man wassergekühlte Server in den Rechenzentren installiert. Das ist aber noch nicht Stand der Technik. Also hier haben die Betreiber der Rechenzentren noch ein Stück weit zu tun, die Wärme auch so anzubieten, dass man sie sinnvoll nutzen kann. Es macht keinen Sinn, eine Wärmepumpe mit viel Energie bereitzustellen, die dann nachher diese, ich sag mal, nicht nutzbare Wärme auf ein Niveau zu bringen, dass man damit was anfangen kann. Wir gehen einen anderen Weg und sagen, es muss weniger Energie verbraucht werden. Wir haben in Deutschland zum Teil Rechenzentren, da haben wir eine Auslastung, die ist echt unerträglich. Also wir haben gemessen und beispielsweise, wenn man das mal an der CPU betrachtet, haben wir hier immer noch Auslastung von unter 20%. Hier ist noch viel Potenzial. Hier kann man vieles machen, durch Virtualisierung die Server reduzieren und somit verbrauchen wir auch wieder weniger Energie, Wärme, die dann abtransportiert werden muss. Das ist das eine. Und das andere, im nächsten Jahr wird es auch einen blauen Engel für Server und Storage geben. Das heißt, man kann dann nachher auch Systeme im Rechenzentrum unterbringen, die schon mal sehr energieeffizient sind.
Jetzt haben wir einen Ausflug ins Rechenzentrum gemacht. Wir kommen mal wieder zurück nach Hause zu meinem Computer. Und ehrlich, als ich das erste Mal gehört habe, es soll einen blauen Engel geben für Computersoftware, habe ich mir gedacht, tolle Idee. Nur die Branche läuft ja eigentlich ganz anders. Also das Geschäft läuft ja ganz anders. Viele Computernutzer haben ja den vagen Verdacht, dass es da so eine Allianz gibt zwischen Hardwarehersteller und Softwarehersteller, die sich gegenseitig aufschaukeln und dafür sorgen, dass eben halt ein rascher Wechsel stattfindet, sowohl von der Hardware und Software. Wer, bitteschön, soll dann Interesse haben, daran mit dem blauen Engel nachzuweisen, dass er das genau nicht macht?
Die Open-Source-Szene, glaube ich, hat ein großes Interesse zu beweisen, dass sie auch in der Tat nicht nur Open-Source sind, sondern eben auch umweltverträglich. Da erhoffen wir uns, dass es die Ersten sein werden, die auch mit einem blauen Engel ausgezeichnet werden können. Aber ich gebe ihm vollkommen recht. Das ist wirklich ein Instrument, um in der Branche dieses Thema zu setzen. Denn als allererstes, glaube ich, ist es wichtig, darüber zu reden. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Software immer langsamer geworden ist. Ein Grund ist unter anderem eben auch die viel zu kurzen Entwicklungszeiten. Software wird auf den Markt gebracht, die ist noch absolut nicht ausgereift. Und genau hier wollen wir ansetzen. Wir wollen den Entwicklern die Möglichkeit geben, selber beim Entwicklungsprozess zu sehen, welche Methode ist wesentlich energiesparender und ressourceneffizienter. Wir werden versuchen, mit unseren Themen auch in der Lehre unterzukommen. Das heißt, hier ist beabsichtigt, auch für Studierende entsprechende Materialien zur Verfügung zu stellen, dass schon frühzeitig Methoden gelernt werden, die eben energieeffizienter sind.
Der blaue Engel für umweltfreundliche Software, das waren Eva Kern von der Hochschule Trier und Marina Köhn vom Umweltbundesamt.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 23. 24.
Am Anfang war das Wort. Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Und weil es ein göttliches Wort war, wurde es nicht einfach so dahingesagt, sondern es wurde geoffenbart. Da sind die Rollen klar verteilt bei so einer Offenbarung. Es gibt einen, der offenbart, sagt, wo es lang geht, und einen, dem wird geoffenbart. Der hört tunlichst gut zu und macht, was man ihm offenbart. Ein kommunikatives Erfolgsmodell, das seit Jahrtausenden zur Zufriedenheit aller Offenbarenden und ihrer Exegeten praktiziert wird. Vor 100 Jahren dann ist versucht worden, dieses Modell zu profanisieren. Die Massen wurden agitiert, sollten auf ihre Avantgarde hören, aber da ist dann doch keine Success-Story draus geworden. Anders die Offenbarung 3.0, das moderne Marketing. Bei 1.0 wird jemandem etwas geoffenbart, bei 2.0 jemand agitiert und bei 3.0 jemandem etwas kommuniziert. Da hört man doch richtig den Kreativen, wie er zu Beginn der Marketingkampagne ausruft: Aber euch werde ich was kommunizieren. Und es ist schwierig heutzutage, jemandem etwas zu kommunizieren. Wegen des Internets. Da wollen die, denen kommuniziert werden soll, immer mitkommunizieren, zwitschern und posten. Aber so wie der Schöpfer nie mit jemandem offenbart, so kann der Kreative nicht mit jemandem kommunizieren. Und deshalb sind Pop-up, Pop-under, Push-Technik und No-Reply-Mails erfunden worden. Da steht dann drin, was kommuniziert werden soll. Ohne dass der, dem es kommuniziert wird, meinen kann, seinen digitalen Senf dazugeben zu müssen. Naja, nee, Offenbarung ist es eher selten.
Digitales Logbuch. Name: Kira Achim. File closed.
Ein DNA-Computer kann Quadratwurzeln berechnen. Wie? Das erfahren Sie im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Forscher der University of Rochester haben gezeigt, dass man mit dem Erbmolekül DNA nicht nur Daten speichern, sondern auch Rechenoperationen ausführen kann. Sie konstruierten eine Art Biocomputer, der mit Hilfe von DNA-Strängen unter anderem die Quadratwurzel von 900 berechnen kann. Das System besteht aus 32 DNA-Strängen, die miteinander wechselwirken. Jeweils 10 Nukleotide, das sind die Grundbausteine der DNA, kodieren dabei einen Zahlenwert. Nach Angaben der Forscher ist das System damit grob mit einem 10-Bit-Rechner vergleichbar.
Die Bahn will ein zusammenhängendes WLAN-Netz aufbauen.
Es soll einen nahtlosen Internetzugang in einem einheitlichen Netz sowohl in Zügen wie an Bahnhöfen bieten, um unterbrechungsfreies Surfen und Telefonieren zu ermöglichen. Das hat der Digitalvorstand der Deutschen Bahn, Sabina Jeschke, angekündigt. Bislang bietet die Deutsche Bahn flächendeckend nur in ihren ICE-Zügen kostenloses Internet an. An Bahnhöfen können sich Fahrgäste häufig nur in andere kostenpflichtige Netze einloggen. Der Aufbau einheitlicher Netzzugänge der Bahn soll noch 2020 starten.
WhatsApp sperrt den Export einzelner Chatverläufe.
Zumindest für Kunden aus Deutschland ist das seit dem jüngsten Update der Messenger-App nicht mehr möglich. Das könnte mit einer Patentklage zusammenhängen. Bisher konnten Nutzer von WhatsApp die Verläufe von Einzel- und Gruppenchats einzeln als zusammenfassende ZIP-Datei herunterladen und als solche dann archivieren oder an andere Menschen weiterleiten. Diese Funktion ist in Deutschland nun gesperrt. Es können nur noch generelle Backups erstellt werden. Facebook als Mutterkonzern von WhatsApp gab hierzu bisher keine weiteren Erklärungen ab. Medienberichten zufolge könnten die Änderungen mit Urteilen des Landgerichts München vom Dezember 2019 zusammenhängen. Die Richter hatten entschieden, dass Facebook-Apps, darunter WhatsApp, Softwarepatente von BlackBerry verletzen. Facebook hatte daraufhin Anpassungen angekündigt.
Google verzichtet auf einen Steuerspartrick.
Jahrelang profitierte Google bzw. der Mutterkonzern Alphabet von einem Steuerschlupfloch. Das Unternehmen transferierte jährlich Lizenzzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe aus Europa über Irland auf die Bermudas. Dort fielen darauf keine Einkommenssteuern an. Diese Praxis will der Konzern nach Angaben eines Unternehmenssprechers nun aber abstellen. Der Schritt kommt nicht ganz freiwillig. Irland hatte schon 2014 auf Druck anderer EU-Staaten beschlossen, die Steuersondervereinbarungen, die Konzernen ein solches Vorgehen erst ermöglichten, Ende 2020 auslaufen zu lassen. Googles Steuervorteile wären demnach so oder so geendet.
Für Tuvalu ist das Internet eine große Einnahmequelle.
Rund ein Zwölftel des Nationaleinkommens des kleinen pazifischen Inselstaates beruht auf einem Lizenzvertrag mit dem US-Konzern VeriSign. Tuvalu hat die Verwaltung seiner Top-Level-Domain .tv an VeriSign abgegeben. .tv wird gerne von Streaming-Diensten als einfach zu merkende Endung der Internetadresse genutzt. Tuvalu bringt das pro Jahr derzeit rund 5 Millionen US-Dollar ein, berichtet die Washington Post. Der Jahresetat des Landes liegt bei 60 Millionen Dollar.
Jeder Zehnte will in 2020 digital enthaltsamer sein.
Ein neues Jahr geht für viele einher mit neuen Vorsätzen, auch was die Nutzung digitaler Medien betrifft. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom haben sich 11% der Bundesbürger für 2020 vorgenommen, bewusst auf digitale Medien zu verzichten, zumindest zeitweise.
Sternzeit, 4. Januar, Sonnennähe im Winter. Morgen früh um 9 läuft die Erde durch den sonnennächsten Punkt ihrer leicht elliptischen Bahn. Nur noch 147.091.000 Kilometer liegen dann zwischen Erde und Sonne. Zur Sonnenferne Anfang Juli sind es rund 5 Millionen Kilometer mehr. Weil neben den Anziehungskräften von Sonne und Mond auch die der übrigen Planeten an der Erdbahn zerren, schwanken das Datum und der Wert des Minimalabstands von Jahr zu Jahr. 2021 läuft die Erde schon fast 3 Tage früher durch die Sonnennähe, wobei ein Tag auf das Konto des Schalttags geht, der Ende Februar eingefügt wird. Ein Jahr später ist der Minimalabstand von der Sonne 14.000 Kilometer größer als morgen, also um mehr als einen Erdabstand. Die geringe Entfernung hat kuriose Folgen. Niemals sonst im Jahr ist das Sonnenlicht so frisch. Die Photonen, die wir morgen Vormittag von der Sonne sehen, sind nur 8 Minuten und 8 Sekunden unterwegs gewesen. Zur Sonnenferne Anfang Juli ist das Licht gut 16 Sekunden älter. Weil die Erde der Sonne derzeit besonders nah ist, muss sie auch besonders schnell über ihre Bahn laufen, damit deren Anziehungskraft sie nicht verschlingt. Daher ist unser Winterhalbjahr gut eine Woche kürzer als das Sommerhalbjahr. Dass wir im kalten Winter der Sonne besonders nah sind, ist keineswegs paradox. Für die Entstehung von Sommer und Winter sorgt die Schrägstellung der Erdachse. Der schwankende Sonnenabstand hat keinen gravierenden Einfluss auf die Temperaturen auf der Erde.
Nach den Nachrichten um 5:05 geht es im Deutschlandfunk um Digital Detox. Bei Streitkultur lautet dann das Thema: Ist Smartphone-Fasten sinnvoll? Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Achtung, Alarm. Du hast dich in den letzten 6 Stunden kaum bewegt.
Ein Smartphone verrät viel über seinen Benutzer.
For better or for worse, we live on our phones.
Im Tipp- und Scrollverhalten könnten sich Depressionen, Psychosen oder Demenz andeuten, lange bevor der Nutzer selbst es merkt.
If the question is,
wenn man vorhersagt, dass jemand ein hohes Risiko besitzt, psychotisch zu werden, dann mit Antipsychotika interveniert, dann ist das ein ganz anderes Szenario, als wenn wir sagen, wir denken, dass er ein hohes Risiko hat.
Wer viel misst, misst auch viel Mist, wie es so schön heißt in der Branche der ITler.
Die App, dein Seelenwächter. Was kann digitale Psychiatrie? Wissenschaft im Brennpunkt, morgen um 16:30 Uhr.